herzlich willkommen zu 1 Million Satoshi, der Bitcoin-Podcast für Frauen. Heute habe ich Roland eingeladen. Roland ist auch sehr bekannt unter dem Namen Stadikus bei Twitter und den habe ich auch in den Shownotes verlinkt, seinen Account. Und er ist Mitgründer der Firma Shift Crypto. Shift Crypto hat die einfachste und nutzerfreundlichste und sicherste Hardware-Wallet am Markt und die heißt Bitbox 02. Wir reden über die Bitbox 02, aber vor allem, warum wir überhaupt eine Hardware-Wallet brauchen. Und das lässt sich eigentlich ganz gut erklären. Wir wollen ja die Bitcoin möglichst sicher verwahren, sodass hier kein Hacker darauf Zugriff hat. Aber auf der anderen Seite wollen wir auch Bitcoin nutzen und da mit Bitcoin vielleicht bezahlen oder eben auch bezahlt werden. Und für diese Lösung ist halt am besten eine Hardware-Wallet, also eine Wallet, die nicht mit dem Internet verbunden ist, zu haben. Und es gibt da natürlich verschiedene Vor- und Nachteile von Hardware-Wallets und ganz in den Gründungstagen, ganz am Anfang von Bitcoin, war das ja so, dass die Hardware-Wallet meistens direkt der Laptop war. Und da gibt es ganz wilde Geschichten auf Reddit auch, wie zum Beispiel der eine von UK, der eine Bitcoiner der ersten Stunde, der mehrere tausend Bitcoin auf seinem Laptop verwahrt hat, auf seinem Speicher, auf seiner Festplatte des Laptops verwahrt hat und die dann entsorgt hat und jetzt dreht er die ganze Mülldeponie auf links auf der Suche nach seinem Laptop, der mittlerweile mehrere Millionen Euro wert ist. Und damit uns das halt eben nicht passiert, nutzen wir am besten eine Hardware-Wallet. Das bedeutet, dass die eben nicht mit dem Internet verbunden ist, also die ganzen Vorteile eben hat, aber die auch wirklich jederzeit einen Zugriff gewährt und auf die wir jederzeit wieder auch herstellen können, falls wir die mal verlieren. Und genau dafür ist die Bitbox da, aber eben auch andere Hardware-Wallets, wie zum Beispiel auch Ledger. Stadikus bzw. Roland und ich reden jetzt aber nur über generell über Hardware-Wallet, was die Bitbox halt eben anders macht. Und ich freue mich schon total, wenn ihr damit zuhört und mir auch vielleicht auch Fragen einsendet. Also wenn da noch irgendwas unklar war. Also ich weiß, dass die Verwahrung, die sichere Verwahrung von Bitcoin immer so ein ganz großes Thema ist von Frauen. Also bitte schreibt mir gerne auf eva@1millionsatoshi.de. Und Shift Crypto bzw. eben die Bitbox 02, die gibt's extrem vergünstigt jetzt auch zum Black Friday, wer sich jetzt richtig angesprochen gefühlt hat nach dem Interview mit Roland. Und nämlich gibt es die Bitbox zur Black Friday Woche um 10% günstiger. Und die Black Friday Woche ist von 22. bis 28. November. Und mit dabei gibt es sogar ein rundum sorglos Paket um 21% Rabatt. Also schaut mal bei den Shownotes, klickt auf die Bitbox, auf den Bitbox-Link und bekommt 10% Rabatt zu Black Friday beziehungsweise sogar 21% Rabatt bei dem Rundum-Sorglos-Paket mit der Seed-Phrase und allem drum und dran. Aber darüber sprechen wir auch und ich freue mich schon total, wenn du da mit dabei bist und mir auch Fragen stellst, die ich sehr, sehr gerne auch noch beantworte an eva@1millionsatoshi.de. Bis bald! Hallo Roland, sehr schön, dass du mit dabei bist bei 1 Million Satoshi, der Bitcoin-Podcast für Frauen.
Grüß dich, Eva.
Ja, ich finde es ganz toll, dass du mit jetzt auch mit bei dem Podcast bist, weil du ja auch Mitgründer von Shift Crypto bist. Und da werden sich viele denken, okay, was ist denn Shift Crypto? Das ist ja diese ganz großartige Hardware-Wallet, wo man Bitcoin sicher für eine lange Zeit aufbewahren kann. Und da ist gleich wirklich meine allererste Frage an dich, Roland. Was ist denn genau eine Hardware-Wallet?
Gute Frage, kann man auf mehreren Ebenen beantworten. Schritt zurück vielleicht, was überhaupt eine Wallet ist grundsätzlich, ist eigentlich ein Stück Software, welches mir erlaubt, Bitcoins zu nutzen, weil das Ganze ist zu kompliziert, das kann ich nicht manuell machen. Und eine Hardware-Wallet, ich habe hier die Bitbox beispielsweise hier, so ein kleines Gerät, das sieht aus wie ein USB-Stick, ist aber nicht zu verwechseln mit einem USB-Stick, weil das ist eigentlich ein kleiner Computer. Der hat ein Display, der hat ein Touch-Interface und am Ende des Tages läuft da drauf einfach eine Wallet. Und der Grund, wieso das auf einem dedizierten Gerät ist, ist die Sicherheit. Mhm. Weil diese Software verwaltet ja deine privaten Schlüssel und die sollten geheim bleiben, die sind privat, die darf man nie weitergeben. Und wenn die auf einem normalen Computer gespeichert werden oder auf dem Handy, wo auch andere Programme darauf Zugriff haben, gut oder bösartige Programme, dann könnten deine Bitcoin auch plötzlich weg sein. Und bei einer Hardware-Wallet ist es eben so, dass diese Schlüssel das Gerät selber nie verlassen. Und das gibt eine unglaublich viel höhere Sicherheit als eine sogenannte, also das, manche nennen sie auch Cold Wallet, das kommt so vom Cold Storage, wenn man so in einen Tiefkühlschrank legt, eine Wallet, die auf dem Rechner oder so läuft, der mit dem Internet verbunden ist, ist eine sogenannte Hot Wallet und das ist auch sehr nützlich, aber vielleicht nicht unbedingt für die Lebensersparnisse gedacht.
Okay, verstehe. So Hot Wallet bedeutet, dass es mit dem Internet verbunden ist und deswegen auch leichter Ziel sein kann von Hackerangriffen. Und Cold Wallet, was du mir jetzt gerade gesagt hast, ist halt nicht mit dem Internet verbunden. Und da ist zum Beispiel die Bitbox 02 eine gute Alternative. Aber was macht denn die Bitbox 02 vielleicht auch nochmal sicherer als andere Hardware-Wallets?
Also grundsätzlich muss man sagen, die Sicherheit aller Hardware-Wallets auf dem Markt, aller echten Hardware-Wallets, muss man vielleicht sagen, es gibt auch solche, die diesen Namen nicht wirklich verdienen, aber ich sage jetzt mal, unsere direkten Mitkonkurrenten, die Sicherheit ist bei allen sehr, sehr hoch. Am Ende des Tages geht es zum Teil um Details, aber auch um ein bisschen Ideologie. Und ich glaube, die Bitbox 02 ist einfach genau das Gerät, was wir so gebaut haben, wie wir das für uns selber wünschen. Das heißt, es ist zum einen mal sehr praktisch und einfach zu nutzen. Du siehst, es hat so einen USB-C-Anschluss. Ich kann es direkt in mein Android-Handy reinstecken, ohne Kabel. Ich kann es in ein modernes Laptop reinstecken, ohne dass ich groß mit Kabel rumhantieren muss. Es ist super simpel zu nutzen. Ist natürlich sicher, das ist bei allen der Fall, aber es ist auch physisch sicher, weil wir haben dedizierte Sicherheitshardware da drin, das haben nicht alle und ganz wichtig, es ist alles komplett Open Source. Das heißt, am Ende des Tages geht es ja darum, dass auch unsere Kunden möglichst uns nicht vertrauen sollen müssen und das ist vielleicht nicht ganz möglich, das komplett wegzubringen, aber wir tun alles, dass eben dieses Produkt maximal transparent ist. Jeder kann sich den kompletten Quellcode angucken. Die ganzen Platine ist alles veröffentlicht. Also wirklich einfach, damit jeder reingucken kann und feststellen kann, dass das Ding genau das macht, was wir versprechen.
Also Open Source heißt das, ihr habt das zum Beispiel jetzt auf GitHub, also auf so einer Plattform, wo alle Codes, wo zum Beispiel auch der Bitcoin-Code ganz Open Source einsichtig ist, hochgeladen und in Theorie könnte sich das jetzt mal jeder angucken und dann irgendwie Sicherheitslücken entdecken und dann hacken oder wie, was bedeutet dann das Open Source-Konzept?
Korrekt, also Open Source für Leute, die sich nicht so intensiv damit beschäftigen. Im ersten Moment klingt das manchmal ein bisschen seltsam, dass das sicherer sein soll als etwas, was geheim ist. Und unmittelbar ist das vielleicht so. Ich sage jetzt mal, ich habe ein Programm, welches closed-sourced ist. Da kann niemand reingucken, auch kein Hacker. Aber es gibt trotzdem Möglichkeiten, dieses Programm zu analysieren und zu gucken, was es macht und vielleicht gewisse Angriffsflächen zu finden. Allerdings kann auch kein unabhängiger Sicherheitsexperte das Programm anschauen. Es kann niemand Bugs finden. Die Benutzer können nicht überprüfen, ob es genauso funktioniert, wie das der Hersteller bewirbt. Und im Gegensatz dazu Open Source ist wirklich einfach so wie kämpfen mit offenem Visier. Aber für alle Seiten. Also die Benutzer können sich's angucken und schauen, ja, ich weiß, die Hardware Wallet macht das, was versprochen wird. Diese Schlüssel werden wirklich generiert und nicht irgendwie vorprogrammiert. Die unabhängige Sicherheitsforscher können den Code angucken und dafür gibt's auch etablierte Programme. Wir haben so eine Bug Bounty. Also wenn jemand irgendeine Sicherheitslücke findet, dann möchten wir, dass die zuerst uns meldet und wir entlöhnen dafür auch. Die Bug Bounty werden wir dann auszahlen. Hab's auch schon gegeben, nichts Kritisches, aber man kann sich ja immer verbessern. Und am Ende des Tages ist es dann eben so, dass mittelfristig die Qualität des Codes sehr viel höher ist und damit auch Hacker viel ein schwierigeres Spiel haben als etwas, was einfach so Security by Obscurity, also einfach, weil man es ein bisschen verschleiert, sich da drauf verlässt.
so zwei große Befürchtungen, die ich dann immer mitbekomme von der Community, also von den Hörerinnen auch vom Podcast, ist einerseits, dass sie selbst irgendwie den Anwendungsfehler, irgendwas falsch machen und deswegen Bitcoin verlieren, aber eben halt das Ganze auch gehackt werden kann, weil sie auf irgendetwas nicht achten, da zum Beispiel die Bitbox, also das Hardware-Wallet, verbinden mit dem Internet. Kann das denn überhaupt sein, dass ich das so aus Unwissenheit so blöd mache, dass ich das mit dem Internet verbinde und dann wird es gehackt?
Nein, das geht nicht. Okay. Die Bitbox ist so von der Grundarchitektur her ausgelegt, dass es keine Möglichkeit gibt, auch wenn sie wie ein USB-Stick aussieht, ja, ist es eben nicht. Das ist vielfach ein bisschen eine Verwirrung. Ich kann die Schlüssel nicht vom Computer her auslesen. Okay. Also der einzige Weg, wie diese privaten Schlüssel die Bitbox verlassen können, ist als Backup. Da können wir vielleicht später noch drauf zu sprechen kommen. Aber auch das geht nicht über einen Rechner, sondern da ist ein SD-Kartenleser eingebaut, der nur für das da ist.
Okay, also selbst wenn mein Laptop schon einen Virus hat, dann kann es dann trotzdem nicht passieren, dass die Bitbox ausgelesen wird.
Nein, und das ist genau das Versprechen eigentlich aller Hardware-Wallets. Mhm. Wenn ich so den typischen Werdegang von Personen mit Bitcoin mir anschaue, häufig beginnt man auf einer Exchange, kauft sich dann ein paar Bitcoin und dann der größte Schritt ist dann eigentlich schon, diese Bitcoin in den eigenen Besitz zu nehmen. Wenn das ein paar hundert Euro sind, kann ich das auf mein Handy überweisen, das ist alles kein Thema. Ich kann auch einen 100-Euro-Schein in meiner Brieftasche in der Hose herumtragen, das ist kein Thema. Das Risiko ist überschaubar. Aber ab einem individuellen Grenzwert wird es dann halt schon ein bisschen kritisch, eben das, die Bitcoin in einer Hot Wallet zu halten. Und dann ist auf jeden Fall eine Hardware-Wallet, welche Hardware-Wallet auch immer, angesagt. Es muss nicht zwingend die Bitbox sein, obwohl wir natürlich sagen, sie ist die am einfachste zu bedienende. Ich glaube, das ist ein ganz großes Plus von uns.
Ja, das ist natürlich auch richtig gut. Und ich finde, wenn man halt eben einen größeren Betrag hat, den man in Bitcoin investiert, ist es natürlich die sicherste Option, das also in den Cold Wallet zu haben, wie du jetzt gerade sagst, und nicht online. Aber es ist halt auch sein direkter Besitz. Also das hat man halt zum ersten Mal irgendwie das Erlebnis, dass man einen Wert direkt besitzt. Mhm. Und das ist natürlich ein ganz großer Schritt Richtung Selbstermächtigung. Da bin ich absolut da auch ganz bei dir, weil das kann einen sozusagen niemand mehr wegnehmen. Die andere Gefahr oder die andere Unsicherheit, die ich dann oft begegne, ist halt, dass viele denken, also ich verliere dann vielleicht meinen Zugang oder ich verliere diese Hardware-Wallet und dann ist halt alles weg. Was macht man denn, wenn man die Hardware-Wallet, zum Beispiel die Bitbox, im See verloren hat, beim Badeausflug?
Am Ende des Tages ist es ja Elektronik, es ist ein Gerät, das kann kaputt gehen, man kann drüber fahren, man kann es verlieren, es kann geklaut werden. Und das ist alles grundsätzlich kein Problem, weil zur selbst ermächtigten Sicherung von Bitcoin gehört zum einen eine Hardware-Wallet, die ermöglicht es mir, die Bitcoins sicher aufzubewahren, aber trotzdem nutzbar zu halten. Mhm. Weil das ist nicht so einfach, weil da muss ja Software, muss Zugriff auf diese Schlüssel haben, um Bitcoins zu empfangen, zu senden. Das heißt, dafür ist eine Hardware-Wallet gemacht. Aber was als zweites auch dazu gehört, ist ein Backup. Und das ist kann auf verschiedenen Medien geschehen. Ich kann mir das von Hand aufschreiben. Mit der Bitbox kann ich das in ein paar Sekunden auf eine SD-Karte schreiben. Am besten mache ich beides, weil ein Backup ist kein Backup. Und dieses Backup, das folgt einer starken Industrie, einem Industriestandard. Mhm. Das heißt, selbst wenn ich danach keine Bitbox mehr habe, kann ich das Backup auf einem Konkurrenzgerät wiederherstellen oder im Notfall sogar auf einer Software-Wallet, die ich runterlade. Nur damit verliere ich dann natürlich die Sicherheit dieser Cold-Wallet. Das muss man dann nur im Notfall machen, das in eine Hot-Wallet wiederherzustellen. Aber von einem Backup kann ich immer wieder auf meine Coins zugreifen.
Und was ist denn genau ein Backup? Wie schaut denn das aus?
Am Ende des Tages speichere ich eine ganz, ganz lange Zahl. Mhm. Aber wir Menschen sind sehr, sehr schlecht darin, Zahlen fehlerfrei abzuschreiben. Und daher wird diese Zahl eigentlich in typischerweise 12 oder 24 englische Wörter umgewandelt. Da ist auch noch so eine Prüfsumme drin. Und ich kann mir dann einfach am besten von Hand und auf ein Stück Papier 24 englische Wörter aufschreiben. Mhm. Das klingt immer so ein bisschen schräg, so nach dem Motto, was, das soll das Geld der Zukunft sein, jetzt muss ich irgendwie von Hand irgendwelche Wörter auf Papier aufschreiben. Aber das ist genau dieser Spagat. Ich habe Software, welche Bitcoin nutzbar hält, aber ein möglichst Low-Tech Backup, was auch in 50, in 100 Jahren noch da sein kann, welches mir erlaubt, meine Wallet auch auf einem anderen Gerät wiederherzustellen.
Ja, und du sprichst gerade an 50 oder 100 Jahre, das ist ja vielleicht jetzt nicht immer so ein Papierzettel mit Kugelschreiber, sondern das kann zum Beispiel auch sein, so eine Stahlplatte, ne? Da habe ich auch schon mal das gesehen. Genau. Und die ist dann halt auch wirklich feuerfest und widerstandsfähiger. Und man kann diese natürlich auch, man muss sie ja nicht zu Hause verwahren, man kann die zum Beispiel in einem Bankschließfach auch verwahren. Manche Banken bieten ja noch dieses Bankschließfach oder eben ein privater Anbieter, da gibt es ja auch noch relativ viele, die dann so eine Stahlplatte eben auch mal verwahren können, wenn man wirklich sagt, das möchte man jetzt 50 oder 100 Jahre drauf zugreifen.
Eben, weil am Ende des Tages ist es nur Information und ich kann mir das Medium eigentlich frei auswählen. Also wir bieten auch alles an, vom Gratis-PDF, was man runterladen und ausdrucken kann, so ein bisschen zum Falten, bis zu altersbeständigen Kartonkarten, die man laminieren kann, halt bis zur Steel-Wallet, wo ich das in Stahl einstanze. Das kommt auf die persönlichen Umstände drauf an. Wenn ich ein Bankschließfach habe, dann reicht wahrscheinlich Papier. Am besten mit Bleistift, weil das ist viel alterungsbeständiger als Kugelschreiber.
Wusste ich nicht.
Aber wenn ich es im Garten vergraben will, dann nehme ich vielleicht eine Stahlplatte.
Ja. Ja, das ist so eine ähnliche Aufgabe, vor die man ja auch gestellt wird, wenn man mal Gold kaufen möchte und halt echtes physisches Gold. Nur denke ich halt noch ein bisschen einfacher, weil das halt eben ein Zettel ist und den kann man dann halt auch ganz gut irgendwo noch in die eigenen Dokumente oder halt eben ins Bankschließfach, wie du halt
sagst. Absolut. Es gibt auch Möglichkeiten, das Backup auf mehrere Teile aufzusplitten, sodass ich beispielsweise, wenn jemand per Zufall einen Zettel findet, nicht gleich Zugriff auf alles hat. Also da haben wir, übrigens, wenn man eine Bitbox kauft bei uns im Shop, kann man auch optional so eine Einleitung abonnieren, kriegt man 5 E-Mails und dann ist aber auch fertig, kein Newsletter, nix. Und da werden diese ganzen Themen im Detail mit weiterführendem Material aus unserem Blog auch erläutert, was für Möglichkeiten es da gibt.
Okay, und alles deutschsprachig.
Alles deutschsprachig. Ja, das ist also beides, Englisch und Deutsch.
Ja, dass Bitcoin die erste Möglichkeit halt eben ist, Werte zum Beispiel über die Grenze zu bringen, ohne dass man das wirklich sieht oder auch mitbekommt. Und da ist natürlich eine Stahlplatte ein bisschen auffällig, aber man kann sich ja vielleicht 12 Worte auswendig merken. Geht das bei der Bitbox auch?
Die Bitbox bietet nur 24 Wörter an, ist einfach ein bisschen flexibler. Ist nicht, dass jetzt 12 Wörter zu unsicher wären, aber zu viele Optionen sind dann auch zu viel Verwirrung. Also wir versuchen wirklich, die Bitbox minimalistisch zu halten, dass sie möglichst einfach anzuwenden ist. Mhm. Aber ich kann 24 Wörter natürlich durchaus beispielsweise einen Teil mir selber aufs Handy speichern, einen Teil auswendig lernen. So kann ich Informationen ohne weiteres auch im Kopf über die Grenze nehmen. Mhm. Natürlich kann ich auch das verschlüsseln und digital übermitteln und ein Passwort mir merken. Also das ist wirklich sehr mächtig, dieses Konzept, was doch auch bei, für uns vielleicht nicht so entscheidend ist, aber für Leute, die wirklich, für Personen, die plötzlich ihr Heim verlassen müssen. In der Vergangenheit musstest du einfach mit Null anfangen und das ganze Banksystem, also das ganze Bankkonto, aber ohne die Bank mitzunehmen, das ist schon ein sehr mächtiger Gedanke, finde ich.
Ja, total. Und dann muss man in dem neuen Land halt sich eben eine neue Bitbox oder ein anderes Cold Wallet kaufen und kann es dann halt wieder reaktivieren mit diesen Wörtern.
Genau.
Ja, cool. Ja, es ist natürlich eine total ermächtigende Idee, wenn man sich das mal so überlegt. Was ist denn, wenn ich meine Bitbox verschenken oder vererben möchte? Worauf muss ich denn da achten?
Das ist ein sehr spannendes Thema. Also das Vererben, da habe ich selber einen relativ ausführlichen Blogpost dazu geschrieben. Am Ende des Tages ist es eigentlich nicht so schwierig. Es geht mehr darum, wie man die Information an seinen Liebsten überhaupt hinterlässt. Also die sollten wissen, dass ich Bitcoin halte. Die sollten aber natürlich den Zugang nicht vorher schon haben. Oder den will ich ja nicht zu breit streuen. Sie sollten auch wissen vielleicht, dass das eine Hardware-Wallet ist und nicht, dass es mit allen anderen USB-Sticks einfach auf dem Müll landet. Das heißt, so ein ganz ein Prosa-Brief an meine Liebsten hilft schon sehr stark. Und wir empfehlen dann meistens, dass man sich im Vorfeld schon Gedanken macht, welchen Personen ich grundsätzlich vertraue. Und die dann auch schon zu nennen in diesem Brief. Idealerweise, wir empfehlen 3 Personen, die sich am besten nicht selber direkt kennen, also dass sie nicht jetzt irgendwie was gemeinsam mauscheln können im Vorfeld, und die dann diese Erben dabei unterstützen, Zugriff auf die Bitcoin zu erhalten und dann auch entweder zu verkaufen oder neu aufzuteilen, was man dann halt damit machen will.
Wenn sich die Erben selbst nicht so richtig auskennen damit, meinst du jetzt vor allem? Weil das ist natürlich auch was, wo ich versuche, auch noch mehr Frauen zu ermutigen, weil manchmal ist es so, dass die Männer, das ist halt häufig so, noch bei Bitcoin, da einiges Vermögen vielleicht auch schon haben, und die Frauen wissen dann ja da gar nicht, wie sie damit umgehen sollen, wenn sie das mal geschenkt bekommen oder vererbt bekommen. Also es ist schon sinnvoll, wenn man damit selbst mal umgehen kann, würde ich mal sagen, und auch
nicht abhängig ist von anderen. Absolut, absolut. Ja. Ich weiß aber nicht, ob man es jetzt einfach grundsätzlich voraussetzen sollte, dass die Person das dann selber meistern kann. Je mehr die Hinterbliebenen wissen, wie es funktioniert, desto besser natürlich. Aber ich glaube, es ist hilfreich, wenn man noch ein paar Experten an die Hand gibt, einfach welche ein bisschen auch Händchen halten können, weil es ist wahrscheinlich eine schwierige Zeit. Es gibt noch ganz viele andere Themen, die vielleicht noch dringlicher sind. Und dann sollte man doch vielleicht mit 4 Augen drauf gucken, einfach um auch gewisse Fehler zu vermeiden.
Ja, wenn man bisher noch nie damit gearbeitet hat. Also das ist vielleicht auch nur so ein kleines Plädoyer für alle, die schon einiges auch zu vererben haben, da vielleicht, dass sie das vielleicht einmal auch mit den zukünftigen möglichen Erben da auch sprechen und dass die da mal herumprobieren auch, wie das ist, wenn man was verschickt. Und natürlich sonst, wie du jetzt gesagt hast, dass man natürlich auch vielleicht Leute hat, die sich damit auskennen und dann auch helfen beim Überweisen. Ein bisschen Händchen halten natürlich auch in einer schwierigen Zeit. Ja. Finde ich auch gut von der Idee. Genau, und dann habe ich auch noch mal so gelesen, wenn man jetzt so ein Unternehmen ist oder vielleicht auch eine Erbengemeinschaft, also wenn da mehrere zugreifen sollen sozusagen auf ein Hardware-Wallet, da habt ihr ja auch eine Lösung dafür, oder?
Also es gibt nicht wir jetzt per se, aber Bitcoin ist ja programmierbares Geld. Da kann man viel machen, das jetzt nicht Bitbox-spezifisch ist, sondern auch mit anderen Hardware-Wallets oder Software-Wallets funktioniert. Aber man muss sich immer bewusst sein, es gibt organisatorische Lösungen und es gibt technische Lösungen. Die technische ist nicht immer die beste in jeder Situation. Wenn ich eine Erbengemeinschaft bin, wo eigentlich grundsätzlich man ein Vertrauen vorherrscht, spricht auch nichts dagegen, dass einfach eine Person die Bitcoin verwaltet, weil wenn die Person die irgendwie veräußern sollte, am Ende des Tages gibt es immer noch Gerichte, wo man das vielleicht einklagen kann, also im Worst Case. Aber wenn natürlich von vornherein ein gemeinsame Wallet gehalten werden soll, vielleicht auch eher im Unternehmensumfeld, wo nicht eine Person selber die volle Kontrolle hat, dann gibt es Möglichkeit, so Unterschrift zu zweit, zu dritt, zu viert in die Wallets rein zu programmieren. Das nennt sich dann sogenannte Multi-Signature Wallet, also mit Mehrfachsignatur. Das ist allerdings noch ein bisschen, also technisch sehr erprobt, funktioniert super, aber von der Usability her doch noch eher ein bisschen für fortgeschrittene Anwender. Mhm. Es gibt leider gerade im Zusammenhang mit Hardware-Wallets diverse Fallstricke, wo man darauf achten muss. Haben wir auch in unserem Blog ausführlich schon Research betrieben und dokumentiert. Für mich ist Multisig so ein bisschen die nächste Grenze, the next big frontier. Ich glaube, das hat Zukunft, aber von der Usability ist es, glaube ich, noch nicht ganz ready für jedermann. Mhm. Also selbst Experten, die ich kenne, die scheuen sich noch davor.
Okay. Das dann vielleicht nicht, dann doch vielleicht nicht funktioniert. Das wäre natürlich blöd, wenn dann keiner diese Bitcoin dann benutzen kann. Und wäre es denn eigentlich auch eine gute Idee, du sprichst ja von 24 Wörtern oder halt eine SD-Karte, aber wenn wir mal bei den 24 Wörtern als Backup reden, wäre es dann eigentlich auch so eine gute Idee, dass man die zum Beispiel an 5 verschiedenen Stellen unterbringt und so eine Sicherheit schafft, dass nicht alles auf einem Platz ist?
Ja, das kann man machen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass ich damit auch ein bisschen, wenn ich nicht vorsichtig bin, auch Schaden anrichten kann. Also im einfachsten Fall, wenn ich die 24 Wörter einfach aufteile und habe einmal 12 und nochmal 12, dann habe ich eigentlich wie eine 2 von 2 Wallet. Mhm. Also wenn ich Hälfte verliere, ist alles weg. Ich habe keinerlei Redundanz drin. Und das erhöht natürlich das Fehler- oder Schadenspotenzial enorm, auch wenn die Sicherheit höher ist, wenn jetzt jemand zufällig diese 12 Wörter findet, weil das, die Wallet ist dann immer noch sicher. Auch bei uns, wir haben einen Backup-Block, sorry, dass ich immer darauf verweise, aber wir haben schon viel dokumentiert. Ja. Es gibt so das sogenannte Poor Man's Shamir Secret, das man ganz einfach machen kann. Ich mache im Prinzip 3 verschiedene Kopien meiner 24 Wörter und lasse auf jeder Kopie 8 Wörter weg. Das sind dann aber ganz klar definierte 8 Wörter. Also ich musste einem starken Schema folgen. Und 8 Wörter sind immer noch so schwer zu erraten, dass es immer noch sicher genug ist. Mhm. Mindestens heute, in 10 Jahren vielleicht nicht, aber heute ist es noch sicher genug. Und der Clou dabei ist, dass 2 Karten reichen dann. Also ich habe 3 Karten. Wenn ich 2 habe, habe ich alle 24 Wörter, weil die überlappen sich. Mhm. Und ich habe die Garantie, dass wenn ich, egal welche 2 Karten dieser 3 habe, habe ich die Redundanz, dass wenn ich eine verliere, immer noch ein vollständiges Backup habe. Aber trotzdem, wenn jemand eine Karte findet, hat diese Person trotzdem noch keinen Zugriff auf meine Wallet.
Also sozusagen so ein händisches Multisig, das man machen kann auf Papier.
Das ist eigentlich ein Multisig, was halt nur fürs Backup funktioniert. Am Ende des Tages habe ich trotzdem eine Single-Sig-Wallet. Also wenn ich Zugriff auf die Wallet habe, dann kann ich Transaktionen machen. Aber fürs Backup ist es eine clevere Lösung, finde ich. Mhm. Wenn ich es aber in der Wallet reinprogrammieren will, dann brauche ich echtes Multisig.
Mhm. Ja. Ja, ne? Ja, spannend. Und gibt es da, also du hast jetzt schon angesprochen, Multisig, das ist vielleicht so diese nächste Hürde, die ihr nehmen wollt, um das halt auch wirklich benutzerfreundlich zu gestalten. Gibt es da noch so ein paar Dinge, die ihr vorhabt in Zukunft?
Ja, wir haben viele Ideen. Ich bin ja auch so ein bisschen in der Produktentwicklung involviert oder treibe das voran.
Ja.
Immer mehr Ideen, als man am Ende des Tages Ressourcen hat, um umzusetzen. Darum muss man natürlich auch priorisieren. Unser Fokus momentan liegt ganz klar noch auf der Verbesserung der Usability. Ich glaube, die Bitbox ist schon die einfachste Hardware-Wallet, die es auf dem Markt gibt. Einfach weil sie hat nicht die meisten Features, sie hat nicht die meisten Coins. Speziell, wenn ich die Bitcoin-Only habe, dann sowieso nicht. Es gibt eine spezielle Bitcoin-Only-Edition. Und es ist wirklich so einfach, dass ich glaube, ich könnte das meinen Eltern in die Hand drücken und die kommen damit zurecht. Also wir machen wirklich so auch mehr als Market Research machen wir Onboarding-Calls mit Kunden. Und wir hatten auch schon Leute über 80 Kunden, die haben diesen Call gebucht. Aber als dann der Call stattgefunden hat, hatten die Wallet halt schon selber aufgesetzt. Ach so. Und hatten dann auch ganz viele Fragen über Bitcoin und so. Das war schon cool. Aber also mit einem minimalen technischen Geschick kriege ich das hin.
Ja, schön.
Aber trotzdem wollen wir das noch verbessern. Einfach ein bisschen mehr. Einfach Das braucht aber auch wahnsinnig viel Aufwand.
Ja.
Multisig ist etwas, was wir selber gerne wollen, aber auch in Umfragen mit existierenden oder potenziellen Kunden noch nicht so das Bedürfnis ist. Das kommt und wir betreiben auch ziemlich viel Forschung dazu. Gerade nächstes Wochenende bin ich in Lugano mit Douglas, unserem CEO, und halte dann eine Masterclass zum Thema Multisig. Und es geht auch heute schon, muss man sagen, mit der Bitbox. Ohne weiteres, es ist nur noch nicht in der Bitbox-App selber drin. Also die Bitbox besteht aus dem Gerät und aus der App. Mhm. Ich muss aber nicht unsere App nutzen. Ich kann das mit jeder beliebigen Bitcoin-Wallet nutzen. Und es gibt Multisig-Wallets, die sind genau dafür darauf spezialisiert. Und damit funktioniert das heute schon super. Nur, ob wir das irgendwann mal in die Bitbox-App selber reinprogrammieren, so für wirklich, dann muss es aber auch eine absolut einfachste Lösung sein, die ohne Erklärung und ohne Manual auskommt. Ich glaube, da braucht es noch ein bisschen auch, bis bis das Bedürfnis da ist.
Ja, ja. Ja, cool. Und wenn man sich das jetzt so mal überlegt, und du hast ja auch so nochmal empfohlen, okay, wenn man ein bisschen größeren Betrag hat, dann ist auf jeden Fall so eine Cold Wallet sehr zu empfehlen. Was rätst du denn nochmal vielleicht auch so Frauen, die sich sagen, okay, das traue ich mir aber so irgendwie so gar nicht zu, oder vielleicht auch mal so anders gefragt, bekommt ihr häufig Anrufe von Frauen, die sagen, hey, ich habe jetzt meinen Backup verloren, könnt ihr mir helfen?
Eigentlich nicht. Mhm. Ich glaube, also unser Support ist super.
Ja.
Kann man auch auf Trustpilot nachschauen. Wir haben da ein phänomenales Rating von happy Kunden. Es sind meistens eher fortgeschrittene Benutzer, die fortgeschrittene Funktionen nutzen wollen, wie die Bitbox mit einem eigenen Fullnode verbinden oder solche Geschichten, wo dann halt vielleicht irgendwo unsere Kunden doch anstehen. Einfach weil das, ich meine, ich bin Informatikingenieur, ich habe so ein bisschen das Gesamtwissen über die Informatik, aber das ist schwierig zu erlangen, wenn man irgendwie nicht vom Fach ist, einfach weil da mit Linux und Computer und USB und Raspberry Pis und so weiter.
Ja, okay, das ist sehr detailreich. Ich habe es nämlich auch schon mal probiert mit meinem Betriebssystem bei Umbrella, aber es ist auch gut, dass ich dich anrufen kann oder Kundensupport anrufen kann deswegen. Aber das ist jetzt wirklich, das braucht man ja nicht, ne? Weil viele fragen, hey, warum brauche ich denn überhaupt eine Fullnode und ist es wichtig, um wirklich unabhängig Bitcoin zu besitzen? Aber das braucht man ja auch nicht. Das ist vielleicht für technisch Interessierte, die sich da mal reinfuchsen wollen, die sagen, sie wollen eine Fullnode. Das bedeutet, dass sie halt Transaktionen so direkt einspeisen können, zum Beispiel ins Netz oder ohne IP-Adresse den Stand von Wallet abrufen wollen und vielleicht auch das Netzwerk so ein bisschen diversifizieren, aber man braucht es nicht. Ne? Also was wir halt wirklich nur empfehlen, ist halt diese Cold Wallet, wenn man einen größeren Betrag hat und den sicher verwahren will. Und wie du jetzt schon sagst, natürlich, wenn man dann diese Backup-Phrase, also die 24 Worte verliert oder diesen Mini-SD-Stick, dann kann man sich ja aussuchen. Wenn man den verliert, dann kann man halt nicht bei Shift Crypto oder bei der Bitbox halt eben anrufen und sagen, hey, bitte Wiederherstellung, das geht nicht, dann ist es wirklich verloren. Aber auf der anderen Seite ist es halt wirklich die sicherste Version, es aufzubewahren, weil es halt nicht mit Internet verbunden ist.
Ich glaube, für mich ist halt schon Bitcoin ist Peer-to-Peer. Also ich kann dir jetzt direkt Bitcoin schicken.
Ja.
Und das geht halt nicht, wenn ich die Bitcoin nicht selber halte. Ja. Weil dann bin ich eigentlich wirklich wieder im alten System gefangen. Ich muss meine Exchange oder meinen Dienstleister um Erlaubnis fragen. Der lässt die Transaktion dann zu oder nicht. Vielleicht muss ich plötzlich irgendwelche Ausweisdokumente hochladen. Oder ich habe es irgendwo auf einer Plattform wie Celsius, damit ich noch ein bisschen Rendite kriege und plötzlich ist alles weg. Also ich bin da halt wirklich sehr konservativ unterwegs, wie halt beispielsweise auch, sagen wir mal, die ältere Generation mit Gold. Man weiß, es gibt 8-mal mehr Papiergold als physisches Gold. Und das funktioniert, solange es funktioniert. Aber wenn irgendwann mal der Run einsetzt auf die ganzen ETFs, dann sind die kein physisches Gold haben, halt am Ende angeschmiert.
Die Gold-ETFs meinst du?
Genau. Und ähnlich ist es mit Bitcoin halt auch. Wenn ich meine Bitcoin wirklich langfristig halten will, jetzt nicht nur ein bisschen rumspielen, dann glaube ich, gibt es keine Alternative, die selber zu halten. Und bezüglich Hardware-Wallets glaube ich, es gibt wie zwei Wege, wie ich in eine Hardware-Wallet oder die Benutzung der Hardware-Wallet reinkomme. Das eine ist, ich weiß, ich will das sowieso irgendwann Und ich möchte das vorher ausprobieren, weil ich weiß, dass ich beispielsweise in 5 Jahren einen 4- oder 5-stelligen Eurobetrag in Bitcoin halten will. Dann kann ich mir die Hardware-Wallet auch gleich zu Beginn kaufen. Und ich kann auch einfach mal 10 Euro draufschieben. Das ist überhaupt nicht so, dass ich jetzt gleich mit meinen Lebensersparnissen hantieren muss. Und kann diese Sicherheit auch erlangen. Ich kann auch ein Backup machen. Ich kann die Hardware-Wallet zurücksetzen. Ich kann sie wiederherstellen. Und einfach, dass dieses Vertrauen aufbauen, dass das funktioniert. Und auch mich dann komfortabel fühle mit größeren Beträgen. Mhm. Und der andere Weg ist natürlich, ich habe schon. Und dann wird es irgendwann empfohlen oder halt nützlich oder sinnvoll, dass ich mir dann irgendwann eine Hardware-Wallet zutue, einfach weil es sonst zu gefährlich ist. Aber auch da muss man nicht mit der ersten Transaktion alles draufschieben. Mhm. Auch da kann ich vielleicht mal 5 Euro rüberschieben und das Ganze und dann schauen, ausprobieren. Ob's
ankommt. Ja, genau. Das ist nämlich auch so eine Frage, die ich auch total häufig bekomme. Wie überweist du denn von deiner, ich habe schon Bitcoin gekauft, wie überweise ich denn jetzt von meinem Online-Exchange alles auf meine Hardware-Wallet? Und ich glaube, so mal das Erste ist einmal wirklich klar zu werden, dass man kein Derivat gekauft hat. Also wenn man zum Beispiel so einen Online-Broker hat, wie zum Beispiel Comdirect oder Scalable Capital und dann hat man so ein Bitcoin-ETN gekauft, dann ist das natürlich etwas, was kein echtes Bitcoin ist und sozusagen, das kann man nicht überweisen. Aber wenn man halt ein echtes Online-Exchange gewählt hat, wie zum Beispiel ja, von der Börse Stuttgart, dann BSDX, dann kann man halt die Bitcoin tatsächlich, als wäre es physisches Gold sozusagen, also die physischen Bitcoin überweisen. Und das geht dann halt meistens mit einem Send-Button und dann kommt eben so ein QR-Code, den man abfotografiert oder man hat halt so einen langen Zahlencode, den man kopiert und dann bei der Bitbox in dem Wallet in der Benutzeroberfläche reinkopiert. Das ist wirklich dann, wenn man davor sitzt, ist es, glaube ich, sehr einfach dann. Es ist schwer zu erklären, aber es ist, glaube ich, dann ganz einfach. Man hat ja auch von euch so eine Software und dann kopiert man das halt, den Code da rein, macht man das mal mit 5 Euro und dann schaut man, okay, was passiert denn 10 Minuten später, ist es dann auch wirklich angekommen und dann kann man das schon überweisen.
Also am Ende des Tages ist es auch nicht viel anders als eine Banktransaktion, weil ich habe eine Empfangsadresse, ich gebe die bei der Börse Stuttgart ein, die senden die Bitcoin an diese Adresse und dann habe ich sie in der Wallet.
Ja.
That's it. Aber wie du sagst, dass es diese Auszahlungsfunktion überhaupt gibt, unterscheidet dann die gewisse Plattformen von anderen, wo es halt wirklich nur ein Papier-Bitcoin ist.
Ja.
Bei der Börse Stuttgart habe ich dann beispielsweise meine Bitcoin, also nicht selber im Zugriff, aber mindestens sind die irgendwo und ich kann sie mir auszahlen lassen. Und bei anderen ist es wirklich einfach nur ein strukturiertes Produkt, ein Finanzprodukt, was vielleicht noch gehebelt ist oder keine Ahnung, wo aber wahrscheinlich nur noch homöopathische Dosen von Bitcoin drin sind.
Ja, das ist das, davon würde ich auch so abraten, von diesen Derivaten, die man halt von den Brokern, wie zum Beispiel Scalable oder keine Ahnung, Trade Republic, da gibt es ja ganz viele, die tun sich da nichts. Also dass man halt wirklich ein Online-Exchange nutzt für den Kauf von Bitcoin und dann halt echte Bitcoin kauft.
Und dann gibt es natürlich auch Services, die für das Dollar Cost Averaging, also für das regelmäßige Kaufen, wo die Bitcoin dann auch direkt auf die Bitbox geschickt werden. Also die sind dann gar nie auf einer Börse. Das ist dann eigentlich das, was wir normalerweise empfehlen. Also lieber lange dabei sein und regelmäßig kleine Beträge kaufen, als versuchen, den bestmöglichen Zeitpunkt zu treffen und dann alles aufs Mal reinzupacken. Am Ende ist es einfach viel stressfreier und über die Zeit kann man da auch ein schönes Sümmchen sich ansparen.
Genau, so wie so einen Sparplan halt eben einrichten, wöchentlich, monatlich gibt es da die Möglichkeit. Und das Tolle ist ja, dass bei diesen Anbietern, wie zum Beispiel Relay, also das gebe ich dann auch gerne nochmal in den Shownotes rein, das ist so eine App, wo man, wie du jetzt sagst, direkt überweisen kann auf die Bitbox, dann sieht man eigentlich nur mehr diesen Dauerauftrag im Bankkonto, aber sonst kriegt man gar nichts mehr mit, das wird direkt rübergeschickt, man muss nichts senden, man kann nichts falsch machen und dann läuft das und man schaut nicht mehr genau nach dem Kurs, sondern hin und wieder kann man mal reingucken, wie es gerade steht. Aber man muss nicht mehr. Ja.
Genau.
Ja, schön. Ja, Roland, ich habe ganz, ganz viele Fragen an dich stellen können, super beantwortet bekommen. Vielen Dank für das Top-Interview.
Gerne, gerne.
Und ich hoffe, wir haben ganz viele Frauen dazu ermutigt, ihre Bitcoin selbst zu verwahren auf die Bitbox oder natürlich auch in eine andere Cold Wallet. Wichtig ist halt, wenn da ein größerer Betrag ist, hey, behaltet euch das selbst. Fühlt einmal, wie sich das so anfühlt, was es eine Selbstermächtigung ist und was, wie gut es eigentlich ist, wenn man so mal einen Wertgegenstand selber verwahrt. Und da seid ihr, glaube ich, ein sehr, sehr guter Partner dafür.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.